Ja, in diesen drei Predigten von mir ging es ja zunächst um die Gerechtigkeit Gottes. Römer 9 haben wir besprochen und da war ja die Frage, Gott wählt aus und ist er dann nicht ungerecht für den, den er nicht auserwählt hat? Und Paulus hat dann eine interessante Antwort gehabt und hat dann festgestellt mit Zitaten aus dem Alten Testament, dass der erbarmende Gott sozusagen entscheidet, was er macht. Und das Endziel ist ja ohnehin das, dass alles in seiner Herrlichkeit landet. Also kann sich niemand beklagen hinterher, warum er eben später auserwählt wurde und nicht bei denen war, die zuerst auserwählt wurden. Gott macht das, sagt Paulus, um seine Vermögenskraft zu zeigen. Also Gott handelt, wir haben auch über die Befreiung Israels aus Ägypten bezüglich des Pharaos gehört, Gott hat ihn dahingestellt, damit seine Macht deutlich wird. Dann sagt Paulus in Römer 9, im Vers 19, niemand kann Gott widerstehen. Und bringt dann das aus Jesaja, dieses Bild mit dem Töpfer und dem Ton. Der Töpfer hat Macht über den Ton, der Ton kann nicht entscheiden, was aus ihm gemacht wird. Und jetzt entscheidet Gott sozusagen. Daraus entsteht ja die Frage, ja, wenn das so ist, dann sind wir nur noch Marionetten, Frage, gell? Und deswegen war das zweite Thema dann der Wille des Menschen. Wir haben einige Texte gelesen, die zeigen, dass der Mensch keinen absolut freien Willen hat, aber wie Reinhold eben schon auch erwähnt hat, dass er einen eigenen Willen hat und der Wille des Menschen im Herzen, dem Sitz der Beweggründe, könnte man auch sagen, dort seine Freiheit hat. Allerdings entscheidet wieder Gott, was aus den Herzensbeschlüssen des Menschen dann verwirklicht wird. Also das Ergebnis, das sichtbare Ergebnis entscheidet Gott. Und da war wieder die Frage, ja, wo ist jetzt meine Verantwortung? Wo ist der Punkt, wo ich Rechenschaft ablegen muss? Und da war eigentlich ganz klar aus der Schrift ersichtlich, dass es hier bei der Verantwortung nicht um die adamitische Erbsünde in Anführungszeichen geht, sondern die Verantwortung haben wir mit, wie wir mit dem geschenkten Glauben umgehen. Und wir haben ja eben gehört, der Glaube ist geschenkt, Römer 12, 3 und 6. Gell? Und wie gehe ich mit diesem geschenkten Glauben um? Das ist meine Verantwortung und Rechenschaft ablegen muss ich, wie ich mit dem Evangelium umgegangen bin. Evangelium heißt ja gute Nachricht und es gibt einige Prediger, die haben keine gute Nachricht, gell, weil die behaupten, dass die Mehrheit der Leute endlos in irgendeinem Gerichtsraum verbringen muss. Das ist kein Evangelium, also muss jemand dafür Rechenschaft ablegen, wie er damit umgegangen ist. Das betrifft die Gläubigen. Der Ungläubige, haben wir gelernt, muss Rechenschaft geben bezüglich dessen, wie er mit dem Anschauungsunterricht verfahren ist, den er gehabt hat durch die Ekklesia. Epheser 3,10, gell? Wir sind dafür da, als Leibesglieder des Christus, die vielbündige Weisheit Gottes den anderen Leuten kundzutun. Und was der jetzt damit macht, der Ungläubige, dafür muss er Verantwortung übernehmen. Nicht, weil er von Adam abstammt, gilt auch für ihn, ist erledigt. So, und der dritte Punkt wäre jetzt, und da sind wir heute, bei dem Willen Gottes. Und wir haben schon drei Willen Gottes gehört in der Einleitung, der gute, wohlgefällige und vollendungsgemäße. Aber ich will noch ein paar grundsätzliche Dinge vorwegnehmen. Die Bibel zeigt uns ja ganz deutlich, dass, wie Reinhold am Anfang ähnlich erwähnt hat, Psalm 115, dass Gott in den Himmeln alles tut, was ihm gefällt, auch auf der Erde und in den Tiefen. Also überall geschieht sein Wille. Ja, sage ich als Mensch, danke, gell? Gut, dass du alles regelst, mir gefällt das aber nicht. Und jetzt ist wieder dieser Konflikt da. Wenn Gott alles regelt, warum rege ich mich auf? Und Paulus hat das in Römer 9 auch erwähnt und hat dann gesagt im Vers 19, wer hat die Frage gestellt, gell? Wer hat seinem, nämlich Gottes Beschluss jemals widerstanden? Und die Antwort ist, niemand. Gell? Man kann dem Beschluss Gottes nicht widerstehen. Das heißt, der Gotteswille ist immer stärker als der Wille des Geschöpfes. Stehe ich wieder vor dem Problem, gell? Bin ich eine Marionette Antwort natürlich nein, weil es gibt ja diese Verantwortlichkeit, über die wir schon beim letzten Mal gesprochen haben. Aber was noch interessant ist, im Psalm 119, Vers 91, da haben wir ja den Hinweis, dass der Psalmschreiber dort sagt, dass das ganze All, also alles, was es gibt, Gottes Diener sind. Hebräisch steht dort wirklich, die alle deine Diener. Ja? Also alles, was es gibt, dient Gott. Und hat sich da was dran geändert? Und wenn wir ins Neue Testament gucken, Psalm in Römer 8, Vers 28, da sagt er uns auch, dass Gott dann, dass Gott alles benutzt, dass Gott alles benutzt, um uns zum Guten zusammenzuwirken. Also auch die Dinge, die uns nicht gefallen, dienen irgendeinem guten Zweck. Würde also heißen, Gott regiert auch heute noch überall mit allen, auch mit uns. Und deswegen, wenn es um den Willen Gottes geht, ich habe hier fünf verschiedene Willen. Die ersten drei, die haben wir schon gehört, aus Römer 12, Vers 2. Der gute, der wohlgefällige und vollendungsgemäße Wille Gottes. Da gibt es riesen Abhandlungen zu. Wir haben auch Gnade und Herrlichkeit. Wer das hat, 1956 ist da ein Artikel drüber und auch 59 haben wir zwei ausführliche Abhandlungen darüber. Und in dem Buch von Heinz Schumacher, der Römerbrief, wird das auch behandelt. Also, ein Glas Wasser besorgen. Das ist heute kritisch. Ich habe jetzt versucht, da keine große Abhandlung daraus zu machen. Vor allem ging es darum, allein aus dem Römerbrief heraus mal das zu definieren. Also Römer 12, Vers 21 zum Beispiel heißt ja, siege das Üble in dem Guten. Also der gute Wille Gottes, wodurch drückt er sich aus? Indem, wie Jesus gesagt hat zu dem reichen Jüngling, was sagst du, was muss ich Gutes tun? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Also der Gute, schlimm heute, gell? Der Gute ist Gott selber. Und wenn es ja heißt, besiege das Üble in dem Guten, ist es auch der gute Wille Gottes, dass wir sozusagen immer ihn an die erste Stelle setzen, wenn es um Dinge geht, die wir regeln müssen. Egal, was das für Probleme sein mögen, in dem Guten wird alles geregelt. Es ist der gute Wille Gottes, dass das so ist. Römerbrief. Wenn es um den wohlgefälligen Willen geht, der wohlgefällige Wille. Was ist wohlgefällig? Da hat es was mit Dienst zu tun. Nach Paulus Römer 14 zum Beispiel. Denn wer in diesem, dem Christus dient, wie ein Sklave, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Also sein wohlgefälliger Wille hat es mit dem Dienst in der Ekklesia zu tun. Und da gilt ganz besonders, dass wir auf den Geist der Sache achten. Es geht nicht um den Buchstaben. Paulus war ein ganz großer Verfechter von dem Geist der Sache, wie Jesus auch. Das heißt, dass das Humanitäre, das klingt eigentlich schlecht, eigentlich schon, das klingt eigentlich schlecht, steht an der ersten Stelle. Gell? Die Jünger haben am Sabbat Ehren ausgerauft und er hat gesagt, wenn ein Schaf in die Grube fällt, dann holst du das am Sabbat auch raus. Die Buchstabenmenschen, die hätten gesagt, nee, Sabbat dürfst du nicht arbeiten, Punkt, gell, steht im Gesetz. Und wenn es um den Geist der Sache geht, ist also das Leben hat Vorrang. Und deswegen muss ich auch so ein Gesetz, in Anführungszeichen, brechen, wenn es um das Leben geht. Und diesen Geist, den hatte Paulus auch. Und deswegen hat er auch in Römer 12, Vers 1 hat das gesagt, was wir schon gehört haben, dass wir unsere Leiber darstellen sollen als lebendes, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das ist der wortgemäße Gottesdienst, griechisch Logikos. Also der Dienst in der Ekklesia, das ist das Wohlgefällige für Gott. Gell? Allein aus dem Römerbrief heraus jetzt das zu beantworten. Und das Vollendungsgemäße, Und der vollendungsgemäße Wille, hat ja Reinhold schon erwähnt, hat es mit dem Ziel zu tun. Das Griechisch, das Teleios heißt ja, Telos ist das Ziel, gell? Und wenn wir da gucken, zum Beispiel Römer 13, Verse 8 und Vers 10, da heißt es, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn der, der den Andersartigen liebt, hat das Gesetz vervollständigt, also zum Ziel gebracht. Und im Vers 10, die Liebe wirkt dem Nächsten nichts Übles, da ist die Liebe die Vervollständigung des Gesetzes. Also die Liebe ist das Ziel. Gott ist die Liebe, er ist das Ziel. Also der vollendungsgemäße Wille Gottes hat es mit der Liebe zu tun, dem Ziel der Liebe. Gell? Und es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es so stehen lässt, wie es da steht. Aber wir finden im Wort Gottes ja noch zwei andere Formen des Willens Gottes, nämlich den offenbarten Willen Gottes und den geheimen Willen Gottes. Und ich will mal zunächst einiges sagen zu dem geoffenbarten Willen Gottes. In Jesaja 46 zum Beispiel heißt es, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Elberfeld. Also, Gott weiß, wie es ausgeht. Ja? Egal, was es ist. Er weiß am Anfang schon, wie das Ende ist. Wenn das stimmt, was wir hier gelesen haben, dann hat auch Gott auch eine Möglichkeit gefunden, den, der nicht will, zu überzeugen, denn sonst käme doch der Gotteswille nicht zustande. Also wenn Gott alles macht, was er beschlossen hat, dann muss er doch auch den, der ihn ablehnt, irgendwie überzeugen können. Gott zwingt ja niemanden. Es ist sozusagen freiwillig, in Anführungszeichen. Und das ist auch nicht die einzige Stelle. Ich will euch noch eine zweite lesen aus Jesaja 14, Vers 24 und 27. Da heißt, Jahwe, der Herrscher, hat geschworen und gesprochen, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. Wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande kommen. Denn Jahwe, der Herrscher, hat es beschlossen und wer wird es vereiteln? Frage, denke ich, Römer 9, 19. Gell? Wer wird Gott widerstehen? Niemand. Gell? Niemand kann ihm widerstehen. Also, Gott beschließt, Gott weiß vorher, niemand kann es vereiteln. Und wenn wir seinen Willen kennen, wird es also heißen, dass er auch die, die das nicht so sehen, irgendwann überzeugt. Und noch ein Text aus Jesaja 55, Vers 11. Da sagt er, also wird mein Wort sein. Wer ist sein Wort? Das Wort ist Christus. Also wird mein Wort sein, dass aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das kann doch nur gut ausgehen. Also, wenn Gott das so beschlossen hat und das durchsetzt, kann das nur gut ausgehen. Und deswegen eben der Hinweis, den wir in der Einleitung schon gehört haben: Gott macht alles, was ihm wohlgefällt, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, in den Tiefen, im Meer, also in der gesamten Schöpfung. Das heißt also, es ist ein beeindruckendes Zeugnis der Schrift, dass Gott mit seinem Willen zum Ziel kommt. Das steht fest. Und dass jeder, der anderer Meinung ist, dass Gott von ihm dann quasi in die Schule genommen wird, also kommt ins Erziehungsheim. Ja. Und Gott hat jetzt Mittel und Wege, damit jeder Einzelne lernen darf, dass Gottes Wille das Beste für ihn ist. Wir kennen ja auch den Spruch, die Sklaverei Jesu ist höchste Freiheit. Gell? Das klingt so wie ein Widerspruch. Aber die Sklaven im Alten Bund, wenn es denen gut ging, konnten die bei ihrem Herrn bleiben. Da wurde das Ohr dann durchbohrt am Türpfosten. Und das war das Zeichen dafür, dass der gesagt hat, es gibt keine Stelle in der Welt, wo es mir besser geht, also bleibe ich hier. quasi, wir sind Sklaven Jesu Christi. Es gibt keine Stelle in der Welt, wo es uns besser geht. Also bleiben wir da, gell? Auch wenn das Ohr nicht durchbohrt wird heute, da gibt es andere Kennzeichen. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem Alten Testament, was ihr alle kennt, nämlich von König Nebukadnezar. Der wollte ja von Gott nichts wissen. Es war ein eingebildeter Fatzke, gell? Der hat da gestanden auf seinem Palast und hat gesagt: Guck, was ich alles gemacht habe, gell? Ein Riesenreich, und das habe ich, Nebukadnezar, habe das gemacht. Und da heißt es in Daniel 4, ich will zwei Verse lesen, 29, da heißt es: Und man wird Gottes Gerichtsspruch jetzt an Nebukadnezar, man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Kraut zu essen geben, wie den Rindern, und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, und jetzt kommt die Schlussfolgerung, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Ah, das ist ein schöner Satz, gell? Den muss ich mir öfter vor Augen führen und im Inneren anhören, weil ich bin manchmal auch unzufrieden mit den Herrschern dieser Welt. Und dann weiß ich, Gott hat die dahingestellt, also mecker nicht da dran rum, gell, sonst bist du gegen den Willen Gottes. Ich gebe zu, fällt mir schwer, gell, aber es steht mir mal da. Also, der Nebukadnezar wird in die Schule Gottes genommen, muss Gras fressen wie ein Rind, gell, 7 Jahre lang. Und dann heißt es ab 31, habt in Daniel 4, ab 31 das Ergebnis. Da heißt es, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Elberfelder Bibel. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und jetzt kommt's. Und da ist niemand, der seine Hand wehren kann und zu ihm sagen könnte, was tust du? Ja, selbst so ein extremer Herrscher hat am Ende begriffen, dass Gott recht hat. Gell? Also wenn er das geschafft hat, wie Paulus sagt, ich bin der größte aller Verfehler und wenn bei mir das geklappt hat, dann klappt das auch bei den übrigen. So sehen wir, dass die Erziehungswege Gottes immer zum Ziel führen. Immer, bei jedem, überall. Und es gibt da überhaupt keine Zweifel dran. So, das ist eine gute Stelle, um mal einen kleinen Mini-Exkurs zu machen unter dem Thema: Wer regiert die Welt? Ja, wie regiert die Welt? Ich sehe das als, oder anders ausgedrückt, solche Dinge werden ja oft in Pyramidenform dargestellt. Du kennst die Ernährungspyramiden, gell, von oben nach unten, in die einzelnen Schichten, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Das Wichtigste ist immer oben. Und so könnte man auch sagen, es gibt eine Herrschaftspyramide. Und ich will mal versuchen, die einmal aus biblischer Sicht von oben nach unten zu erklären und anschließend aus weltlicher Sicht. Von quasi unten nach oben, könnte man dann sagen. Also auch noch ein Wort zur Pyramide. Ich glaube ja, dass die vielen Pyramiden in der Welt, und die bekanntesten sind ja die in Ägypten, gell, in Gizeh, dass das Nachäffungen des Originals sind. Die Geister haben das im Himmel gesehen, das Neue Jerusalem, glaube ich, ist auch eine Pyramidenform, wir haben darüber schon gesprochen. Will ich jetzt nicht weiter ausdehnen. Was faszinierend ist an dem Pyramidenmodell, wenn das so ist, dass der letzte Stein oben, der Stein in der Spitze, der letzte, ist eine kleine Pyramide. Gell? Diese Form, die gibt es in der ganzen Pyramide nur an dieser Stelle ein einziges Mal. In der ganzen Pyramide gibt es keinen zweiten Stein, der diese Form hat. Das Haupt der Pyramiden, gell? Wenn ich jetzt an die Regentschaft denke, ist also einzigartig. Und wenn wir an die Bibel schauen, ich habe den Vers vorhin schon gelesen, Psalm 119,91, dass das Ganze all Gottes Diener sind, heißt also die Spitze, die kleine Pyramide oben, ist Gott selber. jetzt müsste ich das noch erweitern, heilsgeschichtlich denkend, der gehört noch dazu. Im Neuen Jerusalem sitzt auch Jesus mit auf dem Thron, das Lämmlein. Wer ist denn das Lämmlein? Dann haben wir gesagt, das ist Christus in Haupt und Gliedern. Merkst du was? Gell? Also die Spitze da, die Pyramide, der letzte dolle Stein da oben, das wäre sozusagen die Gesamtgottheit in Verbindung mit dem Leib des Christus. Und dann kommt alles andere. Und die Bibel sagt mir dann, ich muss erst so Enthüllung mal kurz lesen, damit auch der Lämmlein-Gedanke verstanden wird. In Enthüllung 17, 14 wird er gesagt, von dem Lämmlein, das jetzt kämpft an dieser Stelle mit dem Endzeitherrscher, er ist der Herr der Herren und der Regent der Regenten. Das Lämmlein, ja? Lämmlein, Christus in Haupt und Gliedern. Würde also heißen, dass dieses Gotteswesen aus Vater, Sohn und Söhnen die Pyramidenspitze wäre in der konsequenten heilsgeschichtlichen Denkart. Und was kommt danach? Die untere Schicht darunter, die erzählt uns Daniel. Da heißt es in Daniel 10, da spricht der Gabriel zum Daniel, und dann steht er an dem Fluss. Und da heißt es aber, der Himmelsoberste des Persischen Reiches stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, dann kam Michael, einer der ersten Himmelsobersten. Die Übersetzung ist Tur Sinai, nur damit, weil du das wahrscheinlich noch nicht gehört hast. Da kam einer der ersten Himmelsobersten mir zu Hilfe und ich blieb dort bei den Königen von Persien. Ist eine Stelle von mehreren, die uns zeigen, dass jede politische Macht, jedes Land, jede Regierung, wie du es immer auch sehen willst, sozusagen einen Himmelsobersten hat, einen Engel über sich. Wir haben auch von Michael gehört, wir kennen den Gabriel und hier den Engel von Persien, der sozusagen den Gotteswillen weiterträgt an die nächste Schicht. Die kommen ja noch zwei Schichten. Also oben regiert Gott, dann kommen die Engel, die politischen Mächte führen. Und ein gutes Beispiel ist ja, als Jesus 40 Tage gefastet hatte, Matthäus Kapitel 4, und dann kommt der Teufel und versucht ihn. Und die letzte Versuchung war ja die, dass er auf dem hohen Berg steht und der Diabolos zeigt ihm alle Reiche der Welt. Gell? Matthäus 4, 8 bis 10. Nochmals nimmt ihn der Diabolos mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Regentschaften des Kosmos und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm: Alle diese werde ich dir geben, wenn du niederfallen wirst und mich anbeten würdest. Hat Jesus widersprochen? Er hat nicht zum Teufel gesagt: Großmaul, gehört dir doch gar nicht. Nee. Der hat gesagt, du sollst Gott anbeten. Gell? Also die Tatsache, dass der Diabolos der Regent dieses Kosmos ist, wird hier deutlich. Und das ist ja der oberste der Geister, der negativen Engelwelt, um es mal so auszudrücken. Also haben wir hier in dieser Herrschaftspyramide Gott oben, dann kommt die Engelwelt, geführt durch Satan, durch seine Autorität. Und danach habe ich schon gelesen, Daniel 4, 29, da in der Geschichte mit dem Nebukadnezar, da kommt ja die Stimme aus dem Himmel und die zu ihm sagt: Es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Und wenn wir in die Enthüllung gucken, am Ende dieses Äons, in Enthüllung 13 und 17, wird deutlich, dass der Drache dem wilden Tier, aus dem der achte Endzeitherrscher kommt, seine Autorität gibt. Also auch hier wieder die Engelstufe, Gott, Engel, und dann kommen die politischen Mächte. Würde also heißen, dass die politischen Mächte von Engeln ihre Autorität bekommen, respektive Satan. Und wir werden gleich noch sehen, wenn es um die weltliche Sicht geht, wie das zusammenhängt. Und wir haben in Enthüllung 17, ab Vers 11, noch einen interessanten Hinweis dazu. Da heißt es, um das wilde Tier geht es da. Und das wilde Tier, welches war und nicht ist, ist auch selbst ein Achter, neben der Endzeitherrscher, und ist aus den Sieben und geht weg hinein in Verderben. Und die 10 Hörner, welche du wahrnahmst, sind 10 Regenten, welche noch keine Regentschaft empfingen. Jedoch, sie empfangen Regentschaft mit dem wilden Tier, eine Stunde und so weiter. Und dann heißt es noch, und ihre Vermögenskraft haben sie vom Satan, gell? Der Drache. Satan gibt den Endzeitherrschern seine Autorität. Also Gottes Wille ist das, gell? Gott ist ganz oben, dann kommt die Engelwelt, die hat einen Auftrag, gibt ihre Befehle an die politischen Mächte, die machen, was die Engelwelt will. Und wir stehen dann da und beklagen uns, gell? Gerhard.
Gibt es im Alten Testament noch ein Zitat, ich kann es jetzt nicht ganz, über dem Ohr der Höchsten und über dem Höchsten der Allerhöchsten.
Ja, danke. Ja.
Das ist
Ja.
doch
Da kann man das auch erkennen. Ne? Genau. Also gibt es eine Hauptordnung sozusagen. So, das wäre jetzt die biblische Sicht. Wenn ich mich jetzt nochmal in die Weltgeschichte begebe, müsste das sich doch abbilden. Das, was die Bibel mir vorgibt, müsste sich da abbilden. Und ich habe in den letzten Monaten, das ist fast schon ein Jahr, ein interessantes Buch auch in die Hände gekriegt. Eine Zusammenfassung besonderer Art, könnte man es vielleicht nennen, ist ein Bestsellerbuch, hat ein italienischer Hochgrad-Freimaurer geschrieben. Giulio Magaldi heißt er, mit 4 weiteren. Ich muss noch was voraussetzen. Die direkte Regierung oder die direkte Einflussnahme auf die Wirtschaft und Politik übersetzt sehen, geschieht aus 36 geheimen oder Ur- und Superlogen der Freimaurer. Die Freimaurer sind ja gestaffelt, die unteren haben davon relativ wenig Ahnung. Die sogenannten Superlogen, die die Welt regieren und von Engeln gesteuert sind, das ist deshalb interessant, weil wir hier die Verbindung sehen zwischen Wirtschaft, Politik, Finanzen und der Engelwelt. Da ist der Schlüssel sozusagen in diesen Urlogen vorhanden. Und da sind sie alle aufgeführt. Es gibt keinen führenden Politiker in dieser Welt, der nicht in einer solchen Loge wäre. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die man nicht genommen hat, aus bestimmten Gründen. Und die Buchveröffentlichung hier hat den Sinn, dass wir ja, müssen noch was voraussetzen, diese Urlogen sind sich nicht einig. Da gibt es zwei Gruppen von Interessenvertretungen. Das eine sind die neoaristokratischen und Reaktionärdenkenden, das heißt, die wollen die Monarchie wieder einführen, Kaiserreich, Hochfinanz. Und die anderen, das sind die progressiven, demokratisch-progressiven Kräfte, die wollen über linkes Chaos die neue Weltordnung erreichen. Die haben beide das Ziel, eine neue Weltordnung ist schon im 18. Jahrhundert längst beschlossen gewesen. Und diese Weltordnung zu erreichen, haben die 5 hier, die das Buch geschrieben haben, das ist übrigens noch nicht fertig, das wären mehrere Bände, die wollen darüber, indem sie einige Interessen der Gruppen veröffentlichen, erreichen, dass die zusammenfinden. Und das ist der Grund dafür. Für uns als Fußvolk, in Anführungszeichen, ist das insofern interessant, dass wir mal hinter die Kulissen schauen können. Und auch unsere Regierungsoberen sind zum Teil Satansanbeter, die haben hohe Ämter in diesen Urlogen, die sind alle betitelt mit Uhrzeit und Name und welche Loge das ist, also alles nachweisbar. Sodass wir hier zusätzlich noch feststellen müssen, dass diese Urlogen alle international besetzt sind. Und interessanterweise sogar politische Gegner in der gleichen Loge am Tisch sitzen. Das würde also bedeuten, wir kriegen hier ein Riesentheater vorgespielt. Und selbst über die Konflikte wie jetzt Nordkorea, China und was sonst alles gibt, Jemen, selbst der Brexit, sogenannte, ist alles plantechnisch aus dieser Schicht der Pyramide gekommen. Natürlich unter Führung der Engel und damit wieder Gott, aber das Nachgeordnete ist ja das, was wir sehen. Wir sehen die politischen Mächte, wir sehen die Politiker, wir sehen die Wirtschaft, muss eigentlich sagen, Religion, Wirtschaft, Politik. Ja, die Politik ist eigentlich die Marionette, gell, von dem. Und es soll also eine neue Weltordnung entstehen. Sehr interessant. Schau, ich das mal mitgebracht. Hier ist die 1-Dollar-Note, die kennen wahrscheinlich etliche von euch, vermutlich kannst du dann auch von nahen angucken. Ich habe erstmal hier das amerikanische Siegel drauf. Und interessant ist, was auf der einen Seite von dem Siegel steht. Ich habe es nochmal groß rausgemacht. Das ist also die sogenannte Pyramide mit dem allsehenden Auge. Das ist genau das, was die neue Weltordnung darstellt. Und da steht oben drüber lateinisch, anuit coeptis, ich kann nicht lateinisch, gell? Ich heiße aber zu Deutsch, er, nämlich Gott, hat unsere Unternehmungen begünstigt oder er war uns gnädig, könnte man auch sagen. Gott war uns gnädig, gell? Hier Freimaurer und dann kommt der Rest. Und hier unten drunter steht interessanterweise, Novus Ordo Seclorum, das heißt zu Deutsch, neue Ordnung der Zeitalter. Und das auf der Dollarnote. Und noch so mal sagen, das große Siegel Amerika steht hier noch drauf. Und die Symbole hier, die lassen wir die Finger jetzt davon weg. Wenn du die noch alle studierst, dann siehst du, das ist eine satanische Geschichte, durch und durch. Und unsere Politiker hängen alle damit drin. Warum erzähle ich euch das? Gell? Weil mich interessiert schon immer, warum läuft das so? Zum Beispiel diese neue Weltordnung will ja eine Welteinheitsregierung, sprich Diktatur. Und wer ein bisschen politischen Sachverstand mitbringt und die Weltpolitik beobachtet, sieht da, dass es gewisse Bestrebungen gibt, die in diese Richtung laufen könnten. Das ist alles sehr zähflüssig, gell? Im Moment sieht man vielleicht sogar das Gegenteil. Katalonien, Kurden und andere Volksstämme, die eigentlich gegen diese Einheit sind, die rebellieren ja in gewisser Weise. Aber das kann man wieder dem linken Chaos zuschreiben. Man muss immer daran denken, es gibt dieses demokratisch-progressive in den Urlogen, die wollen Chaos stiften und deswegen müssen sie erstmal teilen, 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 um zu herrschen. Und die anderen, die wollen über Hochfinanz und Aristokratie, also den Adel, die Welt befrieden. Das ist ja das Ziel. Und jetzt sehen wir, die ringen miteinander. Also zwei Engelmächte quasi kämpfen miteinander. Und was soll noch gemacht werden? Die Bekämpfung von Christus und seinen Lehren mit Hilfe von Luzifer, also Satanismus. Wir hatten mal einen Finanzminister, der ist jetzt nicht mehr Finanzminister, der war Meister vom Stuhl in seiner Loge, in der ganz berühmten. Und du kannst alles nachlesen, ich will mich da hier nicht in Einzelheiten verzetteln, aber da siehst du, dass das hier Engel gesteuert ist und dieser Satanismus will das Christusdenken auslöschen. Und das dritte Ziel ist die Auflösung von Nationalstaaten und die Vermischung der Kulturen. Und wenn du siehst, was die Politiker alles von sich geben, auch in Brüssel, ja, was die wollen und was im Moment so alles passiert auf diesem Gebiet. Man will durchsetzen, dass es einen europäischen Finanzminister gibt und so weiter. Das sind alles so kleine Schritte dahin, um uns weiter zu versklaven und um eine europäische und später eine Weltdiktatur zu vereinnahmen. Und das sind die Ziele. Und hier sehe ich, dass sozusagen die politischen Ereignisse mir bestätigen, dass die Bibel recht hat. Nämlich, dass Gott über die Engel und die Hochgrad-Freimaurerei, nämlich den Satanismus, die Politik führt nach die Wirtschaft und die Religion. Egal, wie du hinguckst, selbst der Papst und in der Kurie ist das durch die Superlogen gesteuert. Es wird keiner Präsident in Amerika, ohne dass die das wollen. Und so kannst du durch die ganze Welt gehen. Also selbst Künstler und weltberühmte Künstler wären nicht weltberühmt, wenn diese Satanisten das nicht wollen. Und daran siehst du, wer die Welt lenkt im direkten Sinn, nämlich der, der mit Jesus auf dem Berg stand und dem alle Reiche der Welt gehören. Und das sehe ich abgebildet in diesen politischen Umständen. Was mich daran noch tröstet, ist ein schönes Beispiel von David, weil einer aus der Familie von Saul, der Schimi, der hat ihn ja mal geflucht und dem David, seinen Heerführer, wollte den gleich umbringen. Und da hat David gesagt: Nee, nee, lass das mal. Er mag fluchen, denn wenn Gott, also Jahwe, ihm gesagt hat, verfluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Gell? Also wir müssen das akzeptieren, dass die Weltordnung so ist, wie sie ist, weil Gott es so genehmigt hat. Er setzt ein und setzt ab. So, und damit genug der Weltgeschichte, zurück zum geoffenbarten Willen Gottes. Das ist ja wahrscheinlich interessanter. Wir finden auch im Neuen Testament einen schönen Hinweis in Epheser 1, Vers 11. Da sagt das Wort uns, dass Gott der Innenwirkende ist, gemäß dem Ratschluss seines Willens. Und zwar wo? In allen. Also Gott ist der Innenwirkende in allen. Würde also heißen, alles geschieht nach dem absoluten Gotteswillen. Niemand kann sich dagegen sperren. Und deswegen hat Paulus recht. Was sollen wir dazu sagen? Ist Ungerechtigkeit bei Gott? Niemals. Gell? Gott ist immer gerecht, auch wenn er scheinbar so regieren lässt durch die Engelwelt und die darunter angeordneten politischen Mächte, dass es uns nicht gefällt. Also müssen wir uns damit abfinden. Es führt zum Gottesziel, auch wenn wir es nicht sehen können. So, und diese ganze Geschichte geht dann dahin, dass wir sagen müssen, es muss offensichtlich noch auch einen geheimen Willen Gottes geben. Also wir können das nicht erkennen. Was will er jetzt damit? Das geht ja bis ins einzelne Leben hinein. Hier passiert irgendetwas und dann fragst du dich, wozu ist das gut? Gell? Ja, ich weiß, Gott macht nichts falsch, Gott macht keinen Fehler. Aber wir können es nicht verstehen. Also der verborgene oder geheime Wille Gottes macht Dinge, die wir nicht beurteilen können. Und jetzt liegt es an uns, zu glauben, dass auch das seinen Sinn hat und in unser Leben hineingehört. Wir haben ja schon gehört, dass Gott alles entscheidet. Und ich finde es auch interessant, wie Petrus in seiner Pfingstrede den Juden das deutlich macht. Der sagt zu den Juden, die ihm damals zugehört haben, waren auch noch Fremde dabei. Von Jesus sagt er: Dieser ist gemäß dem festgesetzten Heilsratschluss und Vorkenntnis Gottes herausgegeben worden. Und den habt ihr durch die Hand gesetzloser Angehefteten beseitigt. Das war ja die größte Heilsgeschichte, die Tat Gottes und gleichzeitig auch das Schrecklichste, wenn jemand seinen Sohn opfert. Und jetzt sagt hier Petrus, das hat Gott vorher gewusst, es war Vorkenntnis Gottes, gell, dass er das gemacht hat. Aber die Engelmächte und sonst auch niemand hat nicht gewusst, wozu das gut sein soll. Es war nicht bekannt. Paulus sagt, hätten die das gewusst, hätten sie es versucht zu verhindern. Es hat aber keiner gewusst. Und so lernen wir hier, dass die Wiederherstellung des ganzen Alls gegründet auf dieses Opfer des Christus, dem geheimen Willen Gottes entsprach. Und kein, nicht mal die Engel, die hochrangigen Engel, haben gewusst, dass Gott das, warum Gott das macht. Und von daher, die ganze Rede des Petrus musst du mal lesen, da kommen noch mehr Hinweise in Apostelgeschichte 2 und 3 drin, wo er dann sagt, das haben sogar die Propheten schon vorhergesagt und ihr habt es trotzdem nicht gemerkt. Gell? Es steht im Wort Gottes und keiner hat es gemerkt. Also Gott hat seinen Willen verborgen. Und ich finde das großartig, dass wir in der Schrift immer wieder Hinweise auch dafür finden, dass die Verfahrensweise Gottes für uns oft unerklärlich ist. Und ja, wir werden auch zum Teil vor vollendete Tatsachen gestellt, fragen uns warum. Und in der Josef-Geschichte, die wir ja auch alle kennen, immer im Ende dann gibt es ja den Spruch, wo Josef zu seinen Brüdern sagt, ihr habt es übel im Sinn gehabt, also ihr habt Schlechtes berechnet und Gott hat daraus was Gutes gemacht. Also alle üblen Dinge, auch die, die uns nicht gefallen, dienen Gottes Heilsgeschichte. Ach, ist das schön, ja? Jetzt könnte ich wieder sagen, was regst du dich auf über das und dies und jenes. Also, was lernen wir da daraus? Für mich war wichtig zu verstehen, für mich und ich hoffe auch für dich, dass immer Gottes Wille geschieht. Immer. Auch wenn ich es nicht verstehen kann. Dass er verschiedene Formen seines Willens hat, nämlich wohlgefällig, gut, wohlgefällig, vollendungsgemäß, offenbart, geheim. Und wenn ich dann in die Welt gucke und sehe, wie die Welt regiert wird, dann könnte man unzufrieden sein, aber weiß, aufgrund der Herrschaftspyramide, alles, was hier unten am Fuß der Pyramide geschieht, da laufen wir herum, die Schicht oben drüber, ist auch interessant, was da geschieht, ist oder entspricht dem Willen Gottes. Und von daher, wenn wir das mitnehmen können, für uns, jeder Einzelne heute, dann glaube ich, sind wir wieder ein Stück weit befriedet, gell, und müssen uns nicht über jeden politischen Unsinn aufregen, weil auch der politische Unsinn von Gott genehmigt ist und wohl seiner Heilsabsicht dient. Auch wenn ich es nicht verstehe. Aber ich kann es glauben. Gell, und den Glauben wünsche ich uns allen. Amen.